erfolgreich statt perfekt. Der Podcast von Mission Female mit perfekt und perfekten Geschichten aus dem Karriereleben und herrlich ehrlichen Einblicken führender Frauen aus Wirtschaft, Politik, Medien, Gesellschaft, Sport und Kultur. Mein Name ist Friederike Probert. Ich bin die Gründerin des führenden Karrierenetzwerks für Frauen, Mission Female, und ich freue mich sehr auf spannende und authentische Podcast-Folgen mit unserer Host Anaïs Cosnot, Gründerin von Happy Immo und Mission Female Member. Anaïs spricht Tacheles und Klartext mit tollen Frauen aus unserem Netzwerk sowie den Co-Autorinnen unseres Buchs Erfolgreich statt Perfekt, wie Frauen wirklich Karriere machen, das im Mai 2023 im Finanzbuch Verlag erschienen ist. Let's go und nicht vergessen, stronger together.
Herzlich willkommen zum Mission Female Podcast Erfolgreich statt Perfekt. Heute zu Gast Elena. Happy welcome.
Hallo und herzlich willkommen. Ganz liebe Grüße.
Dankeschön. Wie geht's dir heute?
Mir geht's super. Endlich gutes Wetter draußen. Nach dem doch vielen Regen hier im Westen der Republik in der Nähe von Köln freue ich mich, dass endlich die Sonne draußen ist. Und dann bin ich gleich ein bisschen kreativer.
Wo wohnst du denn genau, wenn du sagst, in der Nähe von Köln?
Ich wohne in Rheinbach. Das ist relativ nah am Ahrtal. Das sagt mittlerweile den meisten was. Und so ungefähr 25 Minuten von Bonn entfernt.
Sehr gut. Das heißt, du bist bei Mission Female Rheinland Hub. Nee, wir haben ja zwei Hubs, oder? Haben wir nicht Düsseldorf und Köln? Seid ihr ein Hub? Erzähl mal kurz was über euren Hub.
Genau, also wir sind ein Hub tatsächlich, der Hub NRW, und die meisten Ladies kommen tatsächlich auch aus NRW und da ganz quer verteilt. Wir sind so immer rund 20 Frauen und treffen uns aber, wie du schon sagtest, immer regelmäßig in Köln oder in Düsseldorf.
Sehr gut, ja. Ich habe ja auch mal eine Zeit in Köln gewohnt und fand das ganz toll im Rheinland insgesamt. Sag mal, Elena, wer bist du denn?
Also ich bin Expertin und auch Vorbild für menschliche Führung und auch Organisationsentwicklung. Das ist das, was ich im Berufsleben mache. Und wenn ich nicht arbeite, bin ich Mama von zwei kleinen Söhnen. Die sind jetzt 4 und 6 Jahre alt, also kurz vor der Schule, und mache auch ganz viel Sport. Und dann findet man mich häufig beim Ausdauersport oder auch beim Yoga.
Du hast vorhin ja auch geschrieben, weil ich muss den Podcast so ein bisschen nach hinten legen, und du hast geschrieben, ne, geht das bis wann sind wir fertig, weil dann und dann kommt dein Mann mit den Kindern nach Hause. Wie sieht das denn bei euch aus? Wer holt die Kinder ab, wer bringt die wohin überhaupt, und wie habt ihr euch das so aufgeteilt, Karriere, Kinder, Familie?
Ja, tatsächlich sind wir auch beide in Vollzeit unterwegs. Mein Mann als Angestellter im Konzern und hat da auch verschiedene Führungsrollen. Und ich bin mittlerweile seit einem Dreivierteljahr selbstständig als Beraterin und auch als Coach unterwegs. Und tatsächlich leben wir das sehr gleichberechtigt. Also wir teilen uns sozusagen die Erziehung und auch die Organisation der Kinder, die morgens beide in die Kita müssen, so ungefähr 50-50.
War euch das immer klar, dass ihr Kinder, Familie, Care-Arbeit 50-50 aufteilen wollt? Habt ihr darüber gesprochen vorher, bevor ihr die Kinder bekommen habt?
Das werde ich tatsächlich öfter gefragt, und ich habe das auch schon in mehreren Vorträgen, die ich dazu gehalten habe, auch schon beantwortet und sage immer wieder ja. Und das ist auch eins der Erfolgsrezepte aus meiner Sicht, das auch vorher als Paar zu besprechen, wenn eben noch die Kinder nicht da sind. Auch die Vorstellung übereinander zu legen, sowohl für die zukünftige Mama als auch den zukünftigen Papa. Was ist für uns Elternschaft? Wie wollen wir auch Elternschaft tatsächlich leben? Und uns da eventuell auch loslösen von den Erwartungshaltungen anderer. Also zum Beispiel der eigenen Eltern, Freunde, Tante, Onkel und wen es da noch so alles geben mag. Und deshalb haben wir das sehr ausführlich besprochen, weil für mich von Anfang an klar war, dass ich wieder zurück ins Berufsleben will, dass ich auch wieder Vollzeit arbeiten will. Damals noch in der Konzernkarriere, in der ich 14 Jahre lang war, und mittlerweile auch als Selbstständige.
Und dein Mann, bei dem das auch klar, was er will, dass er wieder Vollzeit zurückgehen will in die Konzernkarriere und so weiter?
Ja. Also das war von Anfang an klar, und wir sind auch ein sehr organisiertes und strukturiertes Paar, was es dann auch ein bisschen einfacher manchmal macht, tatsächlich im täglichen Wahnsinn das auch dann wieder zu organisieren. Und von daher war das für uns anfangs an klar, dass es auch wieder so zurückgehen wird für beide.
Super, dann sag doch mal, was sind die Tipps? Also wie würdest du so ein Gespräch, bevor man jetzt anfängt, Familie zu gründen, wie würdest du das Gespräch oder den Dialog, hast du da Tipps für uns, wie man diesen Dialog am besten einleitet?
Ja, also tatsächlich, wenn das Thema erstmalig auf Kinder zu sprechen kommt, einfach die gegenseitige Erwartungshaltung ganz klar zu machen. Also auch zu sagen, hey, ich habe den Wunsch, auch Mama zu werden, ne, wenn wir jetzt aus der Rolle der Frau sprechen. Und ich habe folgende Vorstellung, wie Familie für mich aussieht. Wie sieht das denn für dich aus? Und dass man darüber dann wirklich erstmal einsteigt, dann ist das ja noch ein relativ offenes Gespräch zwischen einer Partnerin und einem Partner, wie sowas aussehen kann. Und sich dann auch vor der Geburt schon Gedanken zu machen, nehmen wir Elternzeit, wie nehmen wir die Elternzeit, wie wird auch vielleicht Gehalt verteilt, ja, falls eben ein Partner, also ein Teil des Paars, vielleicht nicht dann sozusagen allein finanziell überleben könnte in der Zeit der Elternzeit. Wie strukturiert man das? Wie hilft man sich da auch gegenseitig aus, dass man erstmal diese Parameter dann auch wirklich klärt? Und sich auch versucht, von Anfang an vorzustellen, wie diese Organisation der Kinder abläuft. Ja, also von Anfang an zu sagen, brauchen wir eine Nanny, haben wir Großeltern im Großraum, die helfen können, oder haben wir auch Freunde, die unterstützen?
Jetzt hast du vorhin gesagt, du wirst ganz oft gefragt, ob ihr vorher, bevor ihr Kinder gekriegt habt, darüber gesprochen habt, ne, ob ihr euch die Care-Arbeit quasi aufteilt. Wird dein Mann das denn auch oft gefragt?
Mein Mann wurde das noch nie in seinem Leben gefragt. Auch das, was, glaube ich, viele Frauen oder viele Mamas auch teilen, dass es nach wie vor einfach ein Thema ist, was bei uns Frauen scheinbar zu liegen hat. Und auch wir Frauen gefragt werden, wie man denn diese Familie organisiert. Und mein Mann wurde es tatsächlich noch nie gefragt.
Und das ist doch mega ätzend, oder? Also das finde ich richtig bescheuert, dass der Vater das nie gefragt wird. Wahrscheinlich wurde er eben auch nie gefragt, ob er eigentlich wieder in Vollzeit zurückkommen will, sondern eben nur du.
Genau, richtig.
Und ärgert er sich auch darüber?
Am Anfang eher weniger, aber mittlerweile tatsächlich schon auch, weil er eben auch so stark das erlebt. Also weil ich ihm das auch immer wieder spiegele und sage, Mensch, jetzt wurde ich das wieder gefragt. Oder mittlerweile auch, wenn ich bei vielen Kunden im Einsatz bin, die dann auch häufiger mal fragen, wie machst du das mit der Organisation der Familie? Und meine Antwort mittlerweile darauf lautet, die Kinder haben auch einen Vater. Ja, also gar nicht jetzt irgendwie böse, sondern wirklich so salopp nett, damit auch die Herren mal ins Denken kommen. Und ich spiegel ihm das einfach immer und immer wieder und er mittlerweile auch sagt, also irgendwas läuft hier doch grundlegend falsch und es ist einfach auch nicht fair, weil ich möchte als Vater auch gesehen und anerkannt werden für meine Rolle, die ich habe.
Genau, das ist nämlich das Thema, ne? Ich will nämlich das hier gar nicht nur aus der Frauenperspektive sehen. Also ich finde es schon auch unfair, dass anscheinend die ganze Care-Arbeit, Kinderorganisation, Haushalt und so, dass das mir zugeordnet wird, ne? Finde ich unfair. Aber ich finde es eben genauso unfair, dass die Väter so gar nicht als, dass man einfach als Gesellschaft denen gar nicht zutraut, das auch alles managen zu können, ne?
So ist es tatsächlich. Und er macht wahnsinnig viel mit den Kindern, in vielen Wochen auch mehr als ich. Und dass ihm das einfach auch nicht zugeschrieben wird. Und das ärgert ihn dann tatsächlich schon. Und auf der anderen Seite gibt's natürlich dann auch viele Mütter zum Beispiel, die ihn total dafür bewundern und dann nicht selten auch sagen, ach ja, so einen Papa hätten sie dann auch gerne für ihre Kinder.
Ja, das glaube ich. Aber das sind ein bisschen Klischees, ne? Aber was ich schon sehe, wenn mein Mann mal mit, wir haben drei Kinder und wenn er dann noch irgendwie, manchmal organisiert er sich dann noch drei Kinder, dann geht er mit sechs Kindern quasi in die Eisdiele, also jeden ein Freund. Und dann ist er aber der Held schlechthin, ja? Und wenn ich das mache, dann bin ich nie die Heldin schlechthin, sondern eher so die überforderte Mama oder so. Und das finde ich schon auch sehr verrückt, ja? Dass wenn Männer eben einmal was mit vielen Kindern machen oder auch mit einem Kind wahrscheinlich, dann sind die Superstars.
Das ist auch häufig tatsächlich, auch das ist immer noch so, dass wenn sich dann die Papas zeigen und auch kümmern und auch die unschönen Dinge, sage ich mal, gerade im Kleinkindalter wie Windeln wechseln und dergleichen übernehmen, dann direkt werden, obwohl es auch nur was ganz Alltägliches ist.
Genau, genau. Na gut, hast du da einen Tipp für uns, wie wir damit, du scheinst ja recht entspannt zu sein, wie wir es schaffen, uns da nicht so sehr drüber aufzuregen?
Ja, mit Humor dran gehen. Also ich glaube, was anderes bleibt uns gar nicht übrig. Und wenn man eben auch genau diesen Klischees wieder begegnet, wie zum Beispiel mir häufiger in meinem Beratungsalltag, die Frage einfach zurückzuspielen oder einfach auch zu sagen, Mensch, die haben auch einen Papa, um das Gegenüber auch mal ins Nachdenken zu bringen, ins Reflektieren zu bringen und auch zu sagen, hey, wie willst du eigentlich deine Rolle leben? Und es bringt auch nichts, sich da zu rechtfertigen oder verteidigen zu wollen. Das müssen wir auch gar nicht, sondern wirklich auch mit Spaß an die Sache ranzugehen und durchaus auch mal Fragen zurückzugeben.
Okay, sehr spannend. Vielen Dank für deine Tipps. Zurück zu dir. Wenn wir jetzt mit dir zusammenarbeiten möchten, wie würde das gehen? wie kontaktieren wir dich? Wie kannst du uns helfen? Und genau, wie kriege ich von dir ein Angebot? Wie können wir starten?
Ja, im besten Fall meldest du dich einfach bei mir. Also ich bin relativ gut verlinkt mittlerweile auf LinkedIn oder auch über eine Webseite. Und angenommen zum Beispiel, du stellst jetzt auch bei dir noch zusätzliche Menschen ein, dein Unternehmen wächst und es ist ja auch gar nicht so unwahrscheinlich, dass das passiert. Wenn man dir auch selbst folgt, dann weiß man das ja. Und wenn du dann eben feststellst, hey, ich habe ein Problem mit meinem Führungsteam, wenn du zum Beispiel Führungskräfte führen würdest, dann kommst du zum Beispiel auf mich zu, um zu schauen, hey, wie kriegen wir euch als Führungsteam zusammen als Team? Wie seid ihr als Führungspersönlichkeiten strukturiert? Und wie wollt ihr auch Führung in eurem Unternehmen oder in deinem Unternehmen auch leben? Das wäre so die eine Komponente, bei der du auf mich zukommst. Und in der anderen Komponente ist es, wenn du sagst, hey, ich habe jetzt hier auch eine stark wachsende Organisation oder jetzt gerade aktuell auch im Mittelstand. Wir merken einfach, dass unser Organisationsmodell nicht mehr so richtig funktioniert. Aus unterschiedlichen Gründen. Das mag sein, weil sich Mitarbeiteranforderungen verändern oder auch die Anforderungen grundsätzlich von Menschen, aber eben auch zum Beispiel das Geschäftsmodell. Und du sagst, hey, ich muss an meinem Organisationsmodell arbeiten. Dann wäre ich auch die richtige Partnerin an deiner Seite, um eben auch zu schauen, wie können wir euch zukunftsorientiert aufstellen. Das heißt zum Beispiel strategisch oder auch aufs Portfolio bedacht, also welche Produkte, Dienstleistungen bietest du heute an und in Zukunft. Wie sieht das Ganze aber auch im Aufbau, im Design der Organisation aus und wie sieht es auch kulturell aus? Was müssen wir vielleicht da auch verändern, dass Menschen gerne bei dir arbeiten?
Wie geht ihr da vor? Also wenn ich jetzt sage, klar, das machen wir jetzt, dann geht es für mich wie weiter?
Also du hättest erstmal ein Gespräch mit mir. Also ich bin aktuell sozusagen erstmal solo selbstständig und habe einige Kollegen und Kolleginnen im Hintergrund, mit denen ich auch partnere, je nach Größe des Projektes. Und dann besprechen wir erstmal ganz individuell, was deine Anforderungen sind. Ich finde gerade, wenn wir über Menschen sprechen und auch menschliche Führung oder auch Organisationsentwicklung und am Ende des Tages machen wir Menschen ja auch eine Organisation aus, dann gibt es keinen Standard. Ja, wir alle sind ganz individuell und so ist auch jede Organisation individuell, sodass ich mir dann ganz genau mit dir deine Bedürfnisse angucke. Ja, aber auch schaue, was ist da, was wir auch beibehalten wollen, weil es gibt häufig ganz vieles. Wir müssen manchmal gar nicht so viel verändern. Und dann machen wir eine Bestandsaufnahme, so ganz klassisch, und schauen uns einfach den Veränderungsbedarf da an, der auch wirklich, wirklich da ist. Und darauf erstelle ich euch dann ein individuelles Konzept, in dem wir dann arbeiten. Entweder mit einer Gruppe von Menschen oder auch mal im 1:1, ganz individuell.
Also, das klingt wirklich so, das klingt total gut und ich würde gern am liebsten direkt starten. Elena, wir sind aber hier noch nicht durch. Wo willst du denn hin in deinem Leben und mit deinem Unternehmen?
Auf jeden Fall wachsen. Das ist das große Ziel. Ich möchte gerne tatsächlich auch peu à peu mein Unternehmen auch aufbauen, ja, auch Personal tatsächlich auch für mich gewinnen und tatsächlich die Arbeitswelt deutlich menschlicher gestalten. Ich habe häufig auch jetzt in den Organisationen immer noch das Gefühl, wir werden häufig so als kleine Roboter, verwendet, die einfach nur leisten müssen, ja. Uns zeichnet aber viel mehr aus. Und gerade zu schauen, wer hat welche Stärken, wer hat welche Potenziale in der Organisation und wie können wir die ganz zielgerichtet einsetzen, um eben auch schlagkräftige Unternehmen zu werden. Daran will ich arbeiten. Also an der Schnittstelle zwischen Mensch und auch Organisation und da sozusagen wirklich eine gute Organisation aufbauen. Ich sehe mich da so mit 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern so in 3 bis 4 Jahren, um da Unternehmen auch in ihrer eigenen Entwicklung zu unterstützen.
Jetzt hast du dir ja ein Netzwerk an die Seite geholt, und zwar Mission Female, um genau das auch zu erreichen, dieses Ziel. Warum bist du denn genau Mission Female Mitglied geworden?
Ich glaube, oder für mich ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns untereinander unterstützen. Also Frauen sich unterstützen, aber durchaus auch Männer und Frauen natürlich auch unterstützen. Dass wir starke Partnerschaften bilden. Und gerade bei Mission Female haben wir ganz viele Frauen, die genau dafür stehen, die auch die Möglichkeit haben, durch ihre Rollen, durch ihre Positionen viel bewegen zu können. In ihren eigenen Organisationen oder durchaus auch in ihrer Selbstständigkeit. Und so eine bist du ja auch. Um da einfach zu sagen, hey, das ist ein starkes Netzwerk, mit dem ich am Ende des Tages auch viel bewegen kann.
Und um da noch mal tiefer reinzusteigen, Mission Female ist ja auch ein Frauennetzwerk. Hast du dich bewusst für ein All-Women-Netzwerk entschieden, mit dem du viel bewegen möchtest? Oder Ist das jetzt Zufall oder bist du in ganz vielen Netzwerken organisiert? Was würdest du da sagen? War das ein Thema für dich?
Es war tatsächlich ein Thema. Ich bin immer in Männerdomänen unterwegs gewesen in meiner Karriere bisher. Also wirklich reine Männerdomänen, erst im Automobilbereich und dann in der IT. Und dann bist du es einfach auch gewohnt, dass du immer mit Männern arbeitest. Und das hat mich auch nie gestört. Und ich muss auch sagen, dass ich mit diesem Männer-Frauen-Unterschied nie wirklich in Berührung war, weil ich es eben auch nicht anders kannte. Und es hat sich erst geändert, als ich meine Kinder bekommen habe, ja, und dieses Mutterdasein so viel verändert hat und man gesagt hat, Mensch, das kannst du als Frau so gar nicht mehr leisten, ist mir auf einmal doch immer transparenter geworden, dass Frauen doch teilweise ganz anders ticken als Männer, dass wir ganz anders an Dinge herangehen, dass auch andere Anforderungen an uns gestellt werden. Und ich einfach gesagt habe, ich brauche auch hin und wieder mal so ein weibliches Umfeld, so ein Safe Space, wo man auch nochmal über die eigenen Ängste, die eigenen Bedürfnisse anders sprechen kann als in einem Umfeld auch mit Männern. Und deshalb war Mission Female auch tatsächlich eine ganz bewusste Entscheidung, um mich da auch mehr mit Frauen zu unterhalten, die vielleicht gleicher oder ähnlicher ticken, weil ich immer nur das ganz krasse Gegenteil davon kannte. Und so war das eine sehr, sehr bewusste Entscheidung.
Sehr spannend, was du sagst. Also ich beobachte bei ganz vielen Frauen und bei mir persönlich war das im Übrigen ganz genauso, dass man bevor dieser Schritt Familie kommt, diesen Unterschied gar nicht wahrnimmt. Ne? Und das ist nicht nur, weil man ihn nicht wahrnehmen will, sondern weil er echt nicht so da ist. Also ich hatte auch nicht das Gefühl, dass es so einen Unterschied macht, ob ich jetzt eine Frau bin oder ein Mann. Aber sobald das Thema Familie, Kinder und trotzdem Karriere irgendwie dann auf den Tisch kommt, ist das eben doch ein riesiger Unterschied, ja. Und das sehe ich wirklich durch die Bank bei allen Frauen. Also auch bei denen, die vorher immer gesagt haben, nein, es ist total egal, ob ich Frau oder Mann bin.
Genau, so eine war ich durchaus auch. Also ich habe mir das auch anders tatsächlich ausgemalt. Ich bin trotzdem dankbar um die Erfahrungen, die ich da auch sammeln durfte, auch unschöne Erfahrungen, also dass man mir auf einmal meine Kompetenz aberkannt hat, weil ich Kinder bekommen habe. Ja, also das, was man mir vorher immer zugetraut hat, hat man mir auf einmal aberkannt, nur weil da Kinder waren. Das ist völlig absurd. Und da habe ich aber, ich bin dankbar darüber, weil ich in der Zeit wahnsinnig viel über mich selbst kennengelernt habe, über meine Werte, über auch mein Können, was ich wirklich kann, wofür ich stehe. Also ich habe mich dadurch wahnsinnig entwickelt. Und natürlich kam auch in der Zeit die Diskussion für mich selber auf, bin ich da eigentlich noch richtig in so einer Organisation? Oder kann ich eben durch meine Stärken und durch meine Persönlichkeit, die ich bin, zum Beispiel in der Selbstständigkeit viel mehr bewegen als in einem Konzern? Also es hat so sein Für und Wider.
Ja, es hat sein Für und Wider. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch sehr schade, dass so viele Frauen gerade mit dem Kinderkriegen die großen Konzerne auch verlassen. Ne? Also es gibt schon viele Role Models, die einfach den Konzern abwandern, weil sie genau diesen Punkt erkennen, ja, weil sie genau sagen, ich mache da lieber meine eigene Sache, bin da, hab da mehr Impact und kann auch meine Zeit besser einplanen, anstatt in den Konzernen zu bleiben und da das Role Model vorzuleben. Ne? Ich habe das auch nicht gemacht, ich bin auch gegangen.
Ja, und es ist auf der einen Seite, also es war eine sehr bewusste Entscheidung und auch wieder zu sagen, ja, ich kann da auch ein Role Model für viele sein und war das auch lange Jahre tatsächlich. Trotz alledem auch zu sagen, hey, ich möchte einen anderen Impact machen und das hast du gerade selbst gesagt. Also mir ging es gar nicht unbedingt darum, ich kann jetzt meine Zeit freier einteilen. Das konnte ich tatsächlich im Konzern auch schon immer. Dafür habe ich auch gekämpft, ja. Aber auch zu sagen, ich kämpfe tatsächlich immer gegen diese Vorurteile der Frau oder auch der Mutter. Und da war ich einfach irgendwann an dem Punkt, dass ich sagte, ich bin das einfach müde. Ich muss nicht für meinen Erfolg kämpfen. Ich muss auch nicht für meine Führung kämpfen, die ich so erfolgreich umgesetzt habe, all die Jahre. Und ich muss mich dafür auch nicht mehr rechtfertigen. Ja, das kann ich an anderer Stelle besser machen, anders in den Impact bringen und dann zu sagen, und dann unterstütze ich von außen Organisationen darin, genau das umzusetzen. Menschlich zu führen, Organisationen aufzubauen, die wirklich sinnstiftend sind und da erfolgreich zu sein, statt dass ich mich abkämpfen muss. Das wollte ich einfach nicht mehr.
Ich kann das sehr gut verstehen, dass du dich quasi mehr auf die Sache konzentrieren wolltest, als auf diese Grabenkämpfe, die man links und rechts hat. Das ist ja ehrlich gesagt was, was man egal ob mit Familie oder ohne Familie im Konzern oft hat, ne? Diese Diplomatie, oder es geht einfach sehr viel Zeit für andere Themen, weniger um den Inhalt. Und das finde ich auch was, was super ist am selbstständigen Dasein, weil man sich wirklich sehr viel mehr fokussieren kann auf das, was man eigentlich kann.
Absolut. Also das liebe ich auch gerade tatsächlich, mich mehr wirklich zu fokussieren auf das, was ich richtig gut kann, da auch mein Potenzial und meine eigenen Stärken einzusetzen und wirklich am Kunden, mit dem Kunden zu arbeiten und auch da einfach Strukturen zu hinterfragen, als die Abstimmungsschleife der Abstimmungsschleife zu treffen oder auch zu führen und keine Entscheidungen in Meetings zu treffen, sondern da wirklich auch stringent vorgehen zu können. Das muss ich sagen, das genieße ich gerade sehr.
Das glaube ich dir sofort. Unser Podcast heißt ja Erfolgreich statt perfekt. Was ist denn deine Geschichte dazu?
Ich bin eine sehr große Perfektionistin, muss ich sagen. Deshalb liebe ich das so. Und habe über die vielen Jahre gelernt, auch wenn es manchmal abgedroschen klingt, 80-20 ist einfach so wunderbar. Also gerade wir Frauen, ja, wir sind häufig so an diesem Perfektionismus orientiert und nochmal hier ein Schräubchen drehen und da oder die PowerPoint-Slide hier nochmal ein bisschen schicker machen oder doch nochmal 10 Minuten zwischen 2 Terminen lassen, weil es macht man so, dann bin ich da State of the Art. Und einfach zu sagen, hey, schmeißt euch auch einfach mal rein. Geht vielleicht auch wirklich mal fast unvorbereitet in einen Termin rein. Ja, seid einfach spontan und genießt auch das mal. Ja, das ist out of the comfort zone für mich oder auch für viele Frauen. Und häufig sind wir dann trotzdem immer noch perfekter als so viele andere und damit auch so sehr erfolgreich, wenn wir es schaffen, auch mal loszulassen.
Wie lange hast du dich vorbereitet auf diesen Podcast, auf dieses Interview?
Tatsächlich 10 Minuten.
Sehr gut. Ich würde sagen, das war mir jetzt total viel Spaß gemacht. Gekommen. Wir sind jetzt am Ende. Und ich glaube, Podcasts sind in der Regel sowieso viel besser, wenn man einfach ganz spontan drauf losquatscht. Wenn man sich da zu sehr vorbereitet, dann wirkt das meistens so gestellt und ist gar nicht so ein nettes Gespräch. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ganz oft bereitet man sich ja auch vor und weiß genau, wohin man so gehen will. Und dann redet man aber über was ganz anderes.
So ist es. Und es ist tatsächlich diese Spontanität und es zeichnet es auch aus, weil das sind auch wir Menschen. Das bist du, das bin ich. Und das können wir. Wir dürfen uns auch auf unsere Stärke verlassen, dass wir auf eine Frage auch eine Antwort finden. Weil das finden wir am Küchentisch, am Gartentisch, egal wo doch auch im Alltag. Und auch in einem Podcast gelingt uns das ganz wunderbar. Und das macht es auch authentisch.
Dir ist das heute ganz wunderbar gelungen. Es war ein total authentisches Gespräch und ich sage vielen Dank.
Danke dir, liebe Anaïs.
Tschüss.
Ciao.